Guten Morgen. Jetzt muss ich mich hier mal sortieren. In der Zeit könnt ihr noch mal kurz über die Fragen nachdenken. Was habt ihr schon mal mit Gott erlebt? Und gibt es irgendwas an der Eigenschaft, am Wesen Gottes, was euch zum Staunen bringt? Denkt da mal drüber nach. Ich sortiere mich hier noch ein bisschen und verstecke die Moderation zum Beispiel. Denkt mal drüber nach. Ich habe heute, das ist auch wichtig, während ihr drüber nachdenkt, müsst ihr auch zuhören, einen Karabinerhaken mitgebracht. Ja, das ist so ein ganz großer. Der erinnert mich dran, dass ich mich vorhin heute Morgen an Gott festgemacht habe, dann bin ich nicht so aufgeregt. Den brauche ich gleich noch, ja? Das ist ein Karabinerhaken, den könnt ihr auch mal im Kopf behalten. Den tue ich mal hier auf den Boden. Der ist nämlich ganz schön schwer. Ihr Teenies, ihr habt es vielleicht nicht gemerkt, aber ihr habt euch, dadurch, dass ihr unsere Fragen beantwortet habt, im Interview schon zu Zeugen von Jesus machen lassen. Ihr habt bezeugt, was ihr mit Jesus erlebt habt, und damit habt ihr ihm Recht gegeben. Ihr habt gesagt, ja, dich gibt es, und ja, du hast irgendwas mit mir zu tun und du willst was mit mir zu tun haben. Ihr habt Jesus schon bezeugt, heute Morgen. Und alle haben es gehört. Damit habt ihr den Missionsauftrag schon erfüllt. Cool, gell? Ihr habt es schon gemacht, was Jesus gesagt hat. Ihr habt von ihm erzählt, ihr habt ihn bezeugt. Und das freut mich total. Außerdem habt ihr erzählt, was Jesus euch bedeutet oder was ihr an ihm mögt. Ihr habt ganz schöne Dinge aufgezählt. Ich war beeindruckt. Janik hat den Film geschnitten. Ich habe immer einfach nur zugeguckt, was ihr gesagt habt. Und ich habe mich den ganzen Nachmittag gefreut, was ihr da erzählt, weil das was mit mir macht, das ermutigt mich. Ihr habt erzählt, dass ihr darüber staunt, wie unfassbar groß die Vergebungsbereitschaft ist, die Jesus hat, für alle Menschen. Miri hat so lange erzählt, die wollte immer noch mehr erzählen, dich mussten wir kürzen, weil das musste raus, das musste irgendwie raus. Oder ihr habt erzählt, wenn es brenzlig wurde, habt ihr erlebt, dass Jesus hilft, dass er eingreift, ja. Seine Hilfsbereitschaft war immer wieder Thema. Der Alex hat am Ende erzählt, dass er so beeindruckend findet, welchen guten Plan Gott für unser Leben hat. Und er hat es erlebt. Er hat erlebt, dass Gott es gut mit uns meint. Das habt ihr bezeugt. Und ich habe das Interview gehört und ich vermute, allen Leuten, die jetzt hier so sitzen, geht es eigentlich ähnlich. Es macht was mit mir, wenn ich es höre, was andere mit Gott erleben. Es macht was mit mir, es hat Auswirkungen. Mich hat es ermutigt, es macht einen Riesenspaß. Und es ist wirklich spannend, weil man da so ein bisschen gucken kann, was Gott gerade tut. Es macht was mit uns. Und war es schwer für euch, das zu erzählen? Ihr wart aufgeregt, das weiß ich. War es schwer, das zu erzählen? Hat es Spaß gemacht, das zu erzählen? Alle Erwachsenen und anderen Leute, die jetzt hier sind, euch frage ich nachher noch. Ihr habt die Fragen ja auch noch im Kopf. Jetzt muss ich kurz gucken, wo ich bin. Es ist gar nicht so überraschend, dass es was mit uns macht, wenn wir von jemandem hören, was er mit Jesus erlebt. In Jesaja 55, Vers 11, da steht, und das sagt Gott, dass sein Wort nie leer zurückkommt, also immer. Wenn wir anfangen, davon zu reden, was Jesus uns bedeutet, dann sorgt Gott dafür, dass es eine Auswirkung hat. Da steht, das sagt Gott über sein eigenes Wort, sondern mein Wort wird ausrichten, was mir gefällt und durchführen, wozu ich es gesandt habe. Ja? Gott gebraucht dich also. Wenn du anfängst, davon zu reden, was er dir bedeutet, gebraucht er dich. Und es kann sein, dass du in deinem Leben bisher nur ein klitzekleines bisschen von Gottes Liebe für dich annehmen konntest. Vielleicht nur ganz wenig. Aber wenn du davon erzählst und es mit einem Freund teilst, dann wird Gott dieses klitzekleine bisschen, was du annehmen konntest von seiner Liebe, nehmen und gebrauchen. Das hat er versprochen. Es wird eine Auswirkung haben. Es wird was bewegen. Da wird was wachsen. Und vielleicht werden wir das nicht sehen, ne? Wenn ich hier so predige. Ich weiß nicht, was Gott damit macht, aber er verspricht, er wird es tun. Immer, wenn du von ihm sprichst. Dann wird er es nehmen und damit was tun. Scheinbar ist es ganz leicht, den Missionsauftrag, den Gret und Miri vorhin erzählt haben, auszuführen. Scheinbar geht es einfach, ne? Oder ist es einfach, den Missionsauftrag auszuführen? Ich weiß, dass ihr euch als Gemeinde auf eurer Gemeindefreizeit auch mit Mission beschäftigt habt. Michael hat mir gesagt und erzählt, was er dort gemacht hat. Haben ja auch andere davon erzählt, weil es scheint gut gewesen zu sein. Und unter anderem hat er die Geschichte von Petrus erzählt, der innerlich einen unglaublichen Weg zurücklegen muss, bis der so weit ist, dass der zu Cornelius geht und bis er innerlich bereit wird, das Haus eines Fremden zu betreten und seinen Gott mit ihm zu teilen. Ja? Michael hat erzählt, der Weg, der da gegangen werden musste, innerlich von Petrus, der war ganz schön weit, bis er erzählen konnte, was Jesus ihm bedeutet, bis er das Haus von Cornelius betreten konnte. Ihr kennt sicher auch die Geschichte von Paulus. Der Weg, den Paulus innerlich gehen musste, der war wahrscheinlich noch viel weiter. Der hat Christen verfolgt, wollte die einsperren in irgendein Gefängnis und wollte nicht, dass die von Jesus reden oder mit ihm leben, und wird dann selber zu jemandem, der anderen von Jesus erzählt. Was ist innerlich in ihm passiert? Welchen Weg musste er innerlich gehen, bis er zu dem Punkt kommt, dass er mit anderen Christen betet und die nicht einfach irgendwo einsperrt? Was hat Gott da machen müssen, dass er diesen Weg geht? Es scheint doch nicht ganz so einfach zu sein. Ich habe den Teenies im letzten Jahr die Apostelgeschichte erzählt und im Jahr davor, und es geht auch noch weiter, tut mir leid. 3 Kapitel, nachdem Petrus checkt, dass Gott auch alle Menschen, die nicht jüdisch geboren sind, in sein Volk aufnehmen möchte. 3 Kapitel später ist Paulus inzwischen in der Gemeinde in Antiochien. Und er ist mit den Leuten da zusammen. Barnabas ist auch dabei. Und da finde ich es spannend, dass plötzlich eine ganze Gemeinde, eine ganze Gruppe bereit wird, aufzustehen und Paulus und Barnabas loszuschicken und zu sagen, ja, wir stellen uns hinter euch, erzählt anderen von Jesus, erzählt anderen von unserem Gott, teilt das. Ja, die werden plötzlich bereit, das zu tun. Was passiert da? Wodurch kommt diese ganze Gruppe in Bewegung? Ja, die haben das nicht gesucht, die haben sich das nicht überlegt, denn Paulus und Barnabas brechen das allererste Mal zu einer Missionsreise auf. Was hat Gott in diesen Menschen bewegt, dass die bereit werden, andere wahrzunehmen, andere zu lieben und auf andere zuzugehen und aus ihrem gewohnten Umfeld rauszutreten? Was hat die bewegt? Vermutlich kennt ihr die Antwort schon. Es ist immer Gott, der Menschen bewegt. Das habe ich jetzt auch schon gesagt, dass es Gott ist, der da in den Herzen von Petrus oder Paulus was anstößt. Es ist immer Gott, der die Ursache davon ist, dass etwas in Bewegung kommt. Es ist nämlich sein Anliegen. Der erste Satz von dem Missionsauftrag, den wir euch vorhin schon vorgelesen haben, der erste Satz, der da steht, ist, das sagt Jesus, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern, darum macht die anderen zu meinen Freunden. Mir ist alle Macht gegeben, darum, ich bin es, es ist mein Herzensanliegen, es geht um ihn. Jesus ist, wenn es um den Missionsauftrag geht, wenn es darum geht, anderen von Jesus zu erzählen und unseren Glauben zu teilen, ist Jesus immer derjenige, der es anstößt, der es von Herzen will und der Handelnde in dem Reden und in dem auf andere zugehen. Es ist immer er, es geht immer um ihn. Er ist derjenige, der liebt. Er ist derjenige, der nicht bei sich selbst bleibt, sondern der dich sieht und der dich in seiner Nähe haben möchte. Der Weg, den Jesus geht, ist der längste, den überhaupt irgendjemand gegangen ist, um jemanden zu suchen. Ihr erinnert euch ganz am Anfang der Bibel, und jetzt erzähle ich von ganz vorne bis ganz hinten. Ganz am Anfang der Bibel im Paradies haben Adam und Eva Gemeinschaft mit Gott. Die machen richtig Mist und Gott muss sie aus seiner Gegenwart wegschicken. Und wisst ihr, was Gott tut? Der geht hinterher, verlässt seine Heiligkeit, seine Ewigkeit und geht hinterher, um sie zu suchen, um sich mit ihnen zu versöhnen, um Nähe mit dir zu haben. Den Weg, der Weg, den Jesus geht, der ist ohne Ende weiter als der Weg, den wir gehen müssen. Er ist es, der es anstößt. Er ist es, dessen Herzensanliegen in diesem Missionsauftrag drinsteckt und er ist es, der uns in Bewegung bringt. Ja, jetzt ist aber die Frage, was müssen wir dabei tun? Worauf müssen wir uns konzentrieren? Der Missionsauftrag oder unser Leben als Christ, das hat Miri vorhin gesagt, ja, zu wem soll ich denn jetzt als erstes gehen? Soll ich jetzt allen Leuten in meiner Klasse von Jesus erzählen? Oder den Leuten auf der Straße? Oder dem Bäcker vielleicht? Vielleicht gibt er mir dann keine Brötchen mehr, wenn ich dem von Jesus erzähle? Das ist ganz schön kompliziert. Ja? Emma, die wird uns gleich, einen Moment noch, Emma wird uns gleich einen Text vorlesen, einen Text aus dem Alten Testament. Und überraschenderweise hat dieser alte Text ganz brandaktuelle Antworten auf die Fragen, die ich gerade gestellt habe. Da geht es um einen König und dieser König hat ein ganz inniges Herzensanliegen, was er an seinen Sohn überträgt. Ja? Er hat ein Herzensanliegen, das er weitergibt. Und das ist ganz ähnlich mit dem Herzensanliegen, was Jesus hat, der sein Herzensanliegen im Missionsauftrag an seine Jünger weitergibt. Ja? Außerdem verrät uns dieser alte Text, was der König alles tut, bevor er den Auftrag ausspricht. Ja? Da ist schon ganz viel vorbereitet, der hat schon ganz viel gedacht, ganz viel geplant und erst dann, eigentlich wenn alles fertig ist, gibt er seinen Auftrag oder spricht seinen Auftrag aus und gibt es weiter an seinen Sohn. Ganz ähnlich, das glaube ich, verhält sich Jesus. Es ist ganz, ganz ähnlich. Vielleicht entdeckt ihr das. Und der dritte Punkt, den ich euch sagen möchte, bevor er immer nach vorne kommt, das Spannendste an diesem Text ist, dass er eine ganz tiefe Wahrheit ausspricht, nämlich wie wir leben können, wie der Sohn des Königs leben kann, damit der Auftrag auch gelingt. Wie muss er sich verhalten? Worauf muss er sich konzentrieren? Welche Haltung darf er Haltung annehmen, damit der Auftrag seines Vaters, des Königs, umgesetzt wird? Und das, was der König seinem Sohn da sagt, ist auch das, was wir für uns annehmen dürfen. Jetzt darf Emma mal den Text vorlesen.
Ich lese Verse aus 1. Chronik 22. David aber sprach zu Salomo: Mein Sohn, es lag mir am Herzen, dem Namen des Herrn, meines Gottes, ein Haus zu bauen. Aber das Wort des Herrn erging an mich, und er sprach: Siehe, ein Sohn wird dir geboren werden, der wird ein Mann der Ruhe sein, denn ich will ihm Ruhe geben vor allen seinen Feinden ringsumher. Darum soll sein Name Salomo sein. Und ich will Israel Frieden und Ruhe geben in seinen Tagen. Der soll meinem Namen ein Haus bauen, und er soll mein Sohn sein, und ich will sein Vater sein, und den Thron seines Königtums über Israel befestigen auf ewig. So sei nun der Herr mit dir, mein Sohn, dass es dir gelinge und dass du dem Herrn, deinem Gott, ein Haus baust, wie er von dir geredet hat. Und siehe, durch meine Bemühungen habe ich für das Haus des Herrn 100.000 Talente Gold bereitgestellt und 1.000 mal 1.000 Talente Silber, dazu Erz und Eisen, das nicht zu wägen ist, denn es ist sehr viel. Auch habe ich Holz und Steine angeschafft, und du kannst noch mehr dazu tun. Und Werkleute sind bei dir in Menge, Steinmetze, Maurer und Zimmerleute und allerlei weise Meister für jegliches Werk. Das Gold, das Silber, das Erz und das Eisen sind nicht zu zählen. Mache dich auf und führe es aus, und der Herr sei mit dir. So richtet nun euer Herz und eure Seele darauf, den Herrn, euren Gott, zu suchen. Und macht euch auf und baut das Heiligtum Gottes, des Herrn, damit man die Lade des Bundes, des Herrn und die heiligen Geräte Gottes ins Haus bringe, das dem Namen des Herrn gebaut werden soll.
Dankeschön. Habt ihr es bemerkt, wie viele Parallelen dieser alte Text mit dem zu tun hat, wie wir als Gemeinde unseren Auftrag ausführen? Da ist zuerst einmal dieser König, David, der Gott in seinem Leben Raum geben möchte. Ja? Er möchte ihm ein Haus bauen, er möchte einen Ort schaffen, wo er ihm begegnen kann, wo er Gott danken kann, wo andere in seine Gegenwart kommen dürfen. Ja? Da ist dieser König mit diesem Herzensanliegen. Und bevor er diesen Auftrag an seinen Sohn Salomo überträgt, hat er alles vorbereitet. Ja? Er hat Baumaterial ohne Ende angeschafft. Da steht mehrfach in dem Text, den Emma gelesen hat, man kann gar nicht zählen, wie viel Eisen und Erz und wie viel Gold und wie viel Silber er gesammelt hat. Da ist schon alles fertig. Der König hat schon alles in der Hand. Ja? Und da steht, er hat den Plan vom Tempel schon komplett ausgedacht, überlegt und vorgeformt. Das ist schon alles da. Der Plan ist schon da. Er hat alles vorbereitet, Material bereitgestellt. Und das Letzte, was der noch macht, der hat Mitstreiter angesprochen. Der ist überall rumgelaufen und hat gesagt, du, von dir brauche ich Holz und du bist ein Meister in diesem bestimmten Handwerk. Mir fällt jetzt keins ein, aber da braucht es ja zig Handwerker und da steht, es gibt viele Meister, der König hat sie vorher alle angesprochen. Ja? Das hat ganz viel Ähnlichkeit damit, wie Jesus heute mit lebendigen Steinen Gemeinde baut. Die lebendigen Steine, das haben wir schon erzählt letztes Jahr, das wisst ihr wahrscheinlich alle noch. Die lebendigen Steine sind immer die Menschen, die sagen, ja Jesus, du darfst in mein Leben kommen, du darfst Herr sein in meinem Leben und du darfst mein Leben gebrauchen. Und dann nimmt Gott dich mit deinem Ja und setzt dich ein in sein Haus Gottes, in unsere Gemeinde. Dann sind wir Gemeinde, dann gehören wir dazu und Jesus baut dich auf. Und jeder einzelne von euch ist wichtig mit dem, was er mitbringt. Egal, welche Fähigkeit du hast, Fußball spielen, keine Ahnung, aber Gott kann es irgendwie gebrauchen. Ja? Oder stricken wahrscheinlich. Egal, was du mitbringst, Gott kann es gebrauchen. Wenn du es ihm in die Hände legst und sagst, hier bin ich, ich sag ja zu deinem Plan, gib mir in die Hände, was du tun möchtest und dann wird er dich einfügen und ein Haus bauen. Du brauchst nur deine Hände hinhalten. Der König hat ja alles vorbereitet. Er hat den Plan im Kopf, du brauchst nur ja sagen. Ja, nachdem der König alles vorbereitet hat, spricht er Salomo gegenüber diesen Auftrag aus. Im Grunde teilt er sein tiefstes Herzensanliegen mit seinem Sohn. Er ermutigt ihn anzupacken, er ermutigt ihn mit dem, dass er sagt, ich habe alles schon vorbereitet, ist schon alles da. Und da werden Leute mitgehen, du wirst Unterstützung bekommen und Gott wird mit dir sein. Er gibt sein Herzensanliegen weiter und das finde ich so schön, weil auch da die Parallele zu Jesus ist. Wenn Jesus seinen Jüngern gegenüber diesen Missionsauftrag ausspricht, dann ist es nichts anderes als dass Jesus zu dir sagt, ich will mit dir teilen, was mir wichtig ist. Ich will das nicht alleine durchziehen, ich brauche dich und ich möchte dir sagen, was mir wichtig ist. Ich möchte dir davon erzählen, was mir viel bedeutet. Ich möchte dir Anteil geben an meiner Liebe und an dem, was ich tue. Du darfst dabei sein. Komm, lass uns das gemeinsam machen. Ja, so, fast so wie ein Kumpel. Jesus nimmt uns mit an die Hand und sagt, komm, ich gebe dir, was mein Wichtigstes ist, in deine Hand, in dein Leben und dann machen wir das zusammen. Dann möchte ich durch dein Leben, durch dich durch, Raum für Gott schaffen. Ein Haus bauen, einen Ort schaffen, wo Menschen Gott begegnen können. Wenn du ja sagst, bist du dieser Ort, wo andere Gott begegnen können. Und ich finde, da steckt noch was drin. Wenn Jesus zu mir kommt und sagt, komm, bitte führe den Auftrag aus, dann ehrt mich das total. Das muss eine unglaubliche Ehre für Salomo gewesen sein, dass sein Vater David sagt, du, ich gebe mein ganzes Lebenswerk in deine Hände. Du darfst es umsetzen. Du darfst den Tempel bauen. David wollte es eigentlich. Gott hat ihm gesagt, nein, ich möchte nicht, dass du den Tempel baust, sondern dein Sohn. Er wollte gern und durfte nicht. Und dann hat Salomo gebaut. Bei Jesus ist es so, Jesus möchte gern und er tut es auch, aber er nimmt uns mit rein. Ja? Und das ehrt uns, weil er es uns zutraut und weil er sagt, ich mache es nicht alleine, ich kann dich gebrauchen. Es ist wichtig, dass du dabei bist. Mir ist noch was aufgefallen, aber ich muss nachlesen. Ich weiß nicht mehr auswendig. Das nächste, was der König macht, ist nämlich seinen Sohn segnen. Ja, das habe ich gerade schon ein bisschen gesagt. Er sagt zu Salomo, der Herr sei mit dir. Wisst ihr, was am Ende vom Missionsbefehl steht? Das habt ihr bestimmt gemerkt, das ist das Schönste, dass Jesus sagt, wenn du ja sagst, wenn ich in dein Leben darf, wenn ich dich gebrauchen darf, dann verspreche ich dir, ich bin immer mit dir, immer. Da wird kein Moment, keine Sekunde kommen, wo ich nicht mehr zu dir stehe, wo ich dich beschütze, wo ich an deiner Seite bin. Ich bin mit dir, egal was du tust, ich mache mich fest an dir. Ja? Und das ist der Segen, der David auch Salomo gegenüber ausspricht. Er sagt, Gott, der Herr, sei mit dir. Und das ist das Eigentliche, was wir in unserem Leben brauchen, dass Gott mit uns ist. Das ist das, was den Segen ausmacht. Gott selbst ist der Segen in unserem Leben. Er ist es, was wir brauchen und derjenige, an dem wir uns festmachen dürfen. Und jetzt zu dem schönsten Gedanken aus dem ganzen Text, da, wo ich eigentlich hin möchte. Erinnert ihr euch an den Karabinerhaken? Nicht vergessen, da komme ich gleich hin. Der schönste Gedanke in dem Text ist quasi, oder das Schönste, was David macht, ist der Rat, den er dem Salomo gibt. Er sagt ihm, jetzt muss ich mal kurz schauen, wo das steht, damit ich euch nichts Falsches erzähle. Er sagt ihm, was er tun muss, damit der Auftrag letztendlich auch gelingt. Worauf muss sich Salomo jetzt noch konzentrieren? Jetzt habe ich es. Da steht nämlich am Ende des Textes, so richtet nun euer Herz und eure Seele darauf, den Herrn, euren Gott, zu suchen. So richtet nun euer Herz und eure Seele darauf, den Herrn, euren Gott, zu suchen. Und erst dann sagt er, und macht euch auf und baut das Heiligtum. Dass das, was Salomo tun muss, das, was wir tun müssen, damit der Missionsauftrag gelingt, dass unser Leben als Christ nicht völlig am Ziel vorbeigeht. Wir kennen das Ziel ja gar nicht. Das Ziel hat ja Jesus, er hat ja den Plan. Das, was wir tun müssen, ist unser Herz auf Gott ausrichten und ihn suchen. Das ist die einzige Mühe, die wir uns machen müssen. Deswegen der Karabinerhaken. Ich versuche, euch das gleich nochmal zu erklären. Das Wesen des Auftrages verrät der alte Text auch. Und das Wesen des Auftrages, das, worum es Jesus geht, verrät uns der Missionsbefehl auch. Da steht, dass es Gott darum geht, dass er Salomo als seinen Sohn annehmen möchte und er möchte gern der Gott von Salomo sein. Und das Gleiche steht im Missionsauftrag. Jesus sagt, geht hin und macht die Leute zu meinen Freunden. Das Ziel unseres Auftrages, das kennen wir auch, es geht darum, Beziehung zu schaffen. Gottes Ziel ist immer, dass er Nähe zu dir sucht. Er möchte Beziehung zu Menschen. Jesus möchte Freunde gewinnen. Das ist das Wesen, das Herzensanliegen, das, was Jesus wirklich wichtig ist. Und im Kern ist das Wesen des Missionsauftrages Liebe, weil das ist das Wesen Jesu. Ja, es ist seine Liebe, die wir weitergeben dürfen, die er erst uns gibt und die wir dann weitergeben dürfen. Und zu lieben, unser Leben so zu leben, dass da auch Liebe nach außen deutlich wird, gelingt nur, wenn wir zuerst Gott suchen. Also nicht, was kann ich jetzt tun als Gemeinde, was machen wir als Nächstes, da sind irgendwelche Leute, die sprechen wir jetzt an. Unser erster Auftrag, der wichtigste ist, anhalten, stillhalten, Gott suchen, fragen, wer bist du, was möchtest du gerade, was denkst du wirklich über mich? Und dann wird dir Gott begegnen. David wiederholt ein paar Kapitel später seinen Auftrag an Salomo nochmal und da verrät er, was ganz wesentlich ist, da fügt er noch einen Satz ein und da steht, wenn du Gott suchen wirst, wenn du das tust, dann wird sich Gott von dir finden lassen. Das passiert, wenn du stillhältst und stehen bleibst und dein Herz auf ihn ausrichtest, dann wirst du ihn finden. Jetzt nochmal kurz zurück zu der Frage, die ich euch vorhin gestellt habe. Habt ihr darüber nachgedacht, was euch Gott bedeutet, worüber ihr am meisten staunt? Ja, wenn ihr das tut, wenn ihr darüber nachdenkt, wer Gott für euch ist, was ihr von ihm wisst, was ihr euch Gutes getan habt, dann richtet ihr euer Herz auf das, was Gott ist. Dann sucht ihr ihn, dann dankt ihr ihm. Ja, das ist ganz wichtig, dass wir das tun, weil wenn wir das tun, dann werden wir ihm begegnen. Er wird sich finden lassen, das hat er versprochen. Und erst dann wird unser Herz in der Begegnung mit ihm bereit, auch andere zu lieben. Aber erstmal ist unsere Blickrichtung auf Jesus, ja, nicht woanders hin. Und dann wird in uns entstehen, was nötig ist, damit der Auftrag ausgeführt wird. Jetzt möchte ich euch noch einen Bibelvers vorlesen, wo Jesus das selber mal so ausdrückt. Diesen Rat, den David an Salomo gegeben hat, den hat Jesus wiederholt. Er sagt es so: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Das ist kurz zu dem Wort Joch. Ein Joch ist quasi die Lehre eines Rabbis. Das Jesus sagt im Grunde: Komm zu mir und ich werde dir sagen, was dir gut tut. Komm zu mir und ich werde dir sagen, was jetzt dran ist. Ich werde deine Fragen beantworten. Ich freue mich, die Elina hat das zum Beispiel gesagt und die Lydia hat das vorhin im Interview gesagt, die gehen ins Gebet mit irgendeiner Frage und erleben immer wieder, dass Gott reagiert. Ihr habt schon davon erzählt. Und ich glaube, wir könnten einen ganzen Gottesdienst füllen mit euren Geschichten. Und ich glaube, es wäre ein Lobpreisgottesdienst, wenn ihr einfach erzählen würdet, was Gott euch bedeutet. Ja? Wenn wir zu ihm gehen, wird er auf uns reagieren. Er wird unsere Fragen beantworten. Das Zuhören ist das Schwierige. Das Anhalten, das Stillhalten. Ich gehe noch einen Schritt weiter, noch was, was Jesus sagt, und er zeigt es sogar. Mein Lieblingstext, das wissen die Teenies schon, ich sage es jetzt trotzdem nochmal, mein Lieblingstext in der Bibel ist der, wo Jesus seinen Jüngern die Füße wäscht. Da kniet er sich vor uns hin und gibt uns, was wir brauchen. Er sagt: Was darf ich für dich tun? Und Petrus ist der sagt, es geht doch überhaupt nicht. Aber als er dann stillhält und sich von Jesus dienen lässt, versteht er vielleicht langsam, um was es eigentlich geht. Das ist die Haltung, mit der uns Jesus begegnet. Ja, wir dürfen zu ihm kommen, wir dürfen ihn suchen. Und immer, wenn du ihn suchst, wird er sich vor dir hinknien und dich fragen: Was darf ich jetzt für dich tun? Ich möchte dir dienen. Das ist die Haltung, mit der Jesus auf dich zugeht. Und dann wird in dir genau das entstehen, was du brauchst. Und es kann auch sein, dass du da gar nicht hingehst mit dem Wunsch, ich möchte jetzt gebraucht werden von dir und ich möchte anderen von Jesus erzählen. Du darfst zu Jesus gehen, wenn du tief traurig bist. Und du darfst zu ihm gehen, wenn du wirklich große Zweifel an ihm hast und wenn du ihm stinkwütend bist. Aber jedes Mal, wenn du kommst, wird er dir genau das geben, was du brauchst. Und das ist gut. Jetzt komme ich noch mal kurz zurück zu Petrus und Cornelius und zu Paulus und Barnabas. Petrus hat nämlich nichts anderes gemacht. Das steckt da auch in dem Text und ich glaube, ihr habt es bemerkt, weil Michael das so toll erzählt hat. Petrus war auf dem Dach und hat gebetet. Der hatte nicht im Kopf, jetzt voll loszugehen und Heiden von Jesus zu erzählen. Dieses Konzept gab es in seinem Kopf noch gar nicht. Der war auf dem Hausdach und hat einfach nur gebetet. Und dann hat er Hunger bekommen. Der hat tatsächlich Hunger bekommen. Wahrscheinlich hat da irgendwo jemand was Leckeres gekocht. Aber diesen Hunger, den Petrus da bekommen hat, den möchte ich übertragen. Ich glaube, dass es das ist, was Jesus tut, wenn wir ihm begegnen. Er lässt das Bedürfnis, diesen Hunger in uns entstehen. Er gibt uns quasi sein Bedürfnis weiter. Er lässt in uns wachsen, was jetzt dran ist. Wie ein Hunger, ein Bedürfnis, das ich selber stillen möchte. In mir wächst selber das Bedürfnis, jetzt loszugehen, weil er es hat in mir wachsen lassen. Petrus darf dieses Tuch sehen mit den unreinen Tieren und Gott sagt ihm auch konkret, was er dann tun soll. Geh und iss. Und er denkt, widerlich. Aber er macht es trotzdem, weil Jesus das ein paar Mal wiederholt. Ja? Und dann kommt Cornelius, den hat Jesus auch schon angesprochen. Gott hat schon dafür gesorgt. Es ist schon alles vorbereitet. Er braucht dann nur gehen. Aber dieses in Bewegung bringen, das macht Jesus. Diesen Hunger, den lässt er entstehen. Und auch bei Paulus und Barnabas in Antiochia. Antiochia ist übrigens die Gemeinde, wo wir zuerst, das sagt Michal immer zuerst, sag's ruhig. Sehr gut, das war jetzt so ein Insider. In Antiochia werden Christen das erste Mal Christen genannt. Die hatten noch keinen Plan von Mission oder Missionsreise. Die treffen sich da einfach, um zu beten. Die haben Gemeinschaft. Da kommen Leute zusammen, die Jesus in ihr Leben gelassen haben. Die treffen sich und beten. Und in diesem Beten, da steht die Fasten auch, die essen also nichts, die konzentrieren sich auf Jesus, die suchen ihn. Die wollen wissen, was ihm gerade wichtig ist. Vielleicht wollen sie ihm einfach nur danken. Vielleicht wollen sie ihm die Gemeindeanliegen bringen. Und in diesem gemeinsamen Beten spricht Gott durch den Heiligen Geist, steht er, und sagt, bitte gebt mir Paulus und Barnabas frei, schickt die los, unterstützt die. Ich möchte, dass die rausgehen und anderen von mir erzählen. Ja? Da ist es wieder Gott, der die anstößt, und im gemeinsamen Gebet, in dem Suchen Gottes, entsteht, was jetzt dran ist. Und diese ganze Gemeinde wird bereit, sendende Gemeinde zu sein. Die haben einfach zusammen gebetet, die sind zusammengekommen, haben zusammen Gott gesucht, und Gott macht aus dieser Gemeinde eine sendende Gemeinde. Eine Gemeinde, die sich hinter Menschen stellt, die losgehen und von Jesus erzählen. Eine Gemeinde, die für solche Leute betet. Eine Gemeinde, die plötzlich andere auf dem Herzen hat und nicht mehr nur im eigenen Kreis bleibt. Ja? Die beten einfach nur und suchen, was Gott gerade möchte, was jetzt gerade dran ist. Jetzt komme ich zu meinen letzten Gedanken. Das sage ich den Teenies gleich Schluss. Er gähnt schon. Ich beeile mich ein bisschen. Oh, hier steht auch schon ganz viel, was ich schon gesagt habe. Ich mache ein bisschen schneller. Ich komme zu meinem letzten Gedanken, und jetzt brauche ich den Karabinerhaken. Erinnert ihr euch? Ich habe den benutzt, um mich daran zu erinnern, dass ich mich heute Morgen an Jesus festgemacht habe. Ja, ich habe eine riesen Aufregung und Angst vor solchen Geschichten. Ja, ihr seid ganz ruhig, das habe ich heute Morgen gemerkt. Keiner von euch hat Angst. Ich schon. Deswegen habe ich heute Morgen gesagt, Jesus, ich bringe nichts mit, aber ich sag ja. Ich sag ja, und ich stelle mich hier hin, und du darfst einfach machen, was du möchtest. Ich habe mich an ihm festgemacht. Der Haken ist cool. Der ist richtig toll. Der ist super. Und der soll unser Bild dafür sein, dass wir das einfach dürfen. Das ist eine Haltung, die wir einnehmen dürfen als Christen. Und nichts anderes ist unser Leben als Christ. Es ist nicht anstrengend. Jesus sagt, ich bin sanftmütig, es ist leicht. Wir dürfen uns einfach an ihm festmachen, bei ihm einhaken, ihn suchen und sagen, bitte zeig mir, wie du bist. Ich brauche deine Liebe. Bitte gib mir, was nötig ist. Also ich möchte mich an ihm festmachen, und das möchte ich euch mit diesem Haken zeigen. Jetzt zeige ich euch noch einen, der ist in meiner Tasche. Ihr kriegt gleich am Ausgang so Karabinerhaken von uns geschenkt, könnt ihr den sehen, deswegen habe ich den dabei. Es ist ein kleiner Karabinerhaken, der aussieht wie ein Herz, und der soll uns daran erinnern, dass es die Haltung ist, die wir einnehmen dürfen. Und das sage ich jetzt ganz besonders Paula und Paul und Karl, ich weiß nicht, wo die sind, aber ich sage es euch, ich habe euch. Macht euer Leben fest an Jesus. Nehmt diese Haltung ein, sucht ihn, egal wie es euch geht. Wenn ihr euch fragt, was soll ich mal werden, was ist mein Job, was tut mir eigentlich gut, du weißt es ja, du hast den Plan, dann such ihn, mach dich fest an ihm, und dann hält er auch fest. Ja? Da ist nichts mehr mit, er lässt los oder so, weil er hat ja gesagt, er bleibt bei euch. Mach dich fest an Jesus. Und jetzt der allerletzte Gedanke, dann bin ich fertig, aber ich verspreche euch, das ist der schönste Gedanke, den ich entdeckt habe, meine Entdeckung beim Predigt vorbereiten. In Matthäus 12, Vers 19 bis 21, ich sage euch ganz bewusst diese Stelle, weil die ist toll, da wird ein Geheimnis weitergegeben darüber, wie Jesus ist und was Jesus tut. Und das möchte ich euch kurz vorlesen. Das sind zwei Verse, die ich euch vorlese. Da wird über Jesus gesagt, er wird nicht streiten noch schreien und man wird seine Stimme nicht hören auf den Gassen. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen, bis er das Recht hinausführt zum Sieg und bis er dafür gesorgt hat, jetzt habe ich was eingefügt, dass die Heiden auf seinen Namen hoffen. Das heißt also, jetzt versuche ich euch das mit meinen Worten nochmal zu sagen, selbst wenn du dich fühlst wie ein geknicktes Rohr, wenn du ein verletztes Herz hast, wenn da viel kaputt ist und du nur so rumhängst, selbst wenn du dich so fühlst und ihn suchst, wird Jesus Recht schaffen und dir und deinem Recht zum Sieg verhelfen, und er wird es generell tun. Und selbst wenn du wie ein glimmender Docht bist, also so eine kleine Funzel, so ein kleines Lichtlein, ja, wenn du dich so fühlst und denkst, eigentlich zweifle ich mehr, als dass ich jetzt losgehen will und was reißen, Wenn du dich so fühlst, dann steht hier, wird es trotzdem passieren und Jesus wird es tun, die Heiden werden auf den Namen Jesu hoffen. Also das ist ein Geheimnis. Wir brauchen tatsächlich nur Gott suchen und wir dürfen so zu ihm kommen, wie wir jetzt gerade sind. Und er wird Recht schaffen und es wird passieren, dass Fremde, die ihn noch nicht kennen, ihre ganze Hoffnung auf Jesus setzen. Das wird passieren. Das ist ein Geheimnis, das steht da. Lest nochmal nach. Matthäus 12, 19 bis 21. Das hat Jesaja schon gewusst. Ja, Matthäus wiederholt es nur. An den Karabinerhaken, und jetzt bin ich am Ende, wird so ein Zettel dranhängen. Da steht drauf, halte dich an Gott, so wird er handeln. Das passiert im Missionsauftrag. Halte dich an Gott, mach dich fest an ihm, suche ihn. Halte dich an Gott, frag, was er gerade möchte und er wird Antworten geben. Das haben die Teenies vorhin schon bezeugt. Ja? Halte dich an Gott, so wird er handeln. Er handelt. Und wenn wir das erzählen, was wir dann mit ihm erleben, haben wir den Auftrag schon ausgeführt. Amen.